Vielen Dank. Ja, ich habe mich heute auch wirklich gefreut, wieder dabei zu sein nach der Sommerpause. Es tut doch mal gut, auch ja, meine Pause zu machen. Da weiß man doch auch wieder, was man einfach an dem Paulustreff hat. Wir hatten eben schon eine super Lobpreiszeit. Das war so schön, so gesegnet. Und wir haben ja so tolle Worte auch bekommen, so voller Vertrauen, die einen echt schon so gestärkt haben. Weiter geht's jetzt mit dem Wort Gottes. Ich denke, wir brauchen alle so diese Stärkung. Ich unterhielt mich nämlich heute mit einem Pärchen, das nur am Klagen war. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Gespräche immer mal habt, so in der Nachbarschaft oder wenn ihr spazieren geht. Jedenfalls der Mann, der vom Beruf Dachdecker, der war nach Haus gekommen, schon nach einer Stunde, weil er kein Material bekommen hatte. Der war sauer natürlich. Dann hat er über die Spritpreise geklagt. Warum ist der Dieselpreis in Österreich viel billiger als der Benzinpreis? Ach, und dann ist die Politik dran gekommen, natürlich der Krieg und auch welche Partei kann man überhaupt noch wählen und überhaupt dann natürlich Corona und die Krankheiten, die Energieknappheit, alles wurde und ich merkte, boah, mir wurde richtig unwohl. Und ich habe so gespürt, ja, es ist doch wirklich so, wir brauchen einen Retter. Und da passt es doch auch gut, wieder mit einem neuen Evangelium anzufangen, wie wir es jetzt vorhaben, und uns auf das feste Fundament des Evangeliums zu stellen. Das ist doch die Lösung. Damals hatten die Leute es ja auch nicht leicht. Die haben unter der römischen Besatzungsmacht sehr gelitten, unter ihrer Willkür und ihrem Machtanspruch. Die haben hohe Steuerlasten zu tragen gehabt und naja, Krankheiten gab es en masse, für die es auch überhaupt keine Heilung gab. Gab ja noch gar keine Krankenhäuser groß. Aber was es gab, das sind die Verheißungen. Die Verheißungen, die den Leuten Hoffnung gaben. Da waren die Prophetien darüber, dass irgendwann Gott seinen Sohn schicken würde, den Messias. Der würde die Menschheit retten. Davon berichtet zum Beispiel Jesaja 7, Vers 14. Das ist dann nochmal 700 Jahre länger her, als das Evangelium von Lukas geschrieben wurde. In Jesaja 7, Vers 14 steht etwas von der Hoffnung und das Warten des Volkes Israels auf diesen Erretter der Welt. Da steht: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Emmanuel. Das heißt Gott mit uns. Und davon wird uns Lukas ja noch mehr erzählen, wie das wahr geworden ist und ja, wie gesagt, noch viel, viel mehr. Ich glaube nur, was ich sehe. So denken viele. Vielleicht möchte man denken, dass das der moderne Mensch sagt, der eben ohne Beweise nicht auskommt. Aber auch Lukas sucht schon nach einer gründlichen Lehre. Das, was man über Jesus erfahren hatte, wollte man nicht einfach so akzeptieren, sondern hat es auch geprüft. Lukas gab sich große Mühe, Beweise zu finden, damit er dem römischen Beamten Theophilus das Wesen der christlichen Lehre nahe bringen konnte. Ich lese die ersten vier Verse. Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Statt nun Theophilus wegen seiner skeptischen Haltung zu kritisieren, setzte Lukas sich hin und recherchierte sorgfältig, um nachweisen zu können, dass die christliche Lehre, die er gelehrt bekommen hatte, auch zuverlässig war. Lukas schrieb ja dann nicht nur über das Leben von Jesus, sondern auch noch ein Buch über die urchristliche Gemeinde, die sogenannte Apostelgeschichte. Er scheint mir da schon recht professionell vorgegangen zu sein. Seine Arbeitsmethode sieht jedenfalls so aus, ich fasse es nochmal zusammen, dass er also Informationen gesammelt hat, Beweise zusammengestellt hat, er hat die Quellen überprüft. Seine Angaben stützen sich auf Augenzeugen und auf diejenigen, die Jesus von Anfang an gekannt haben. Und er würdigt die Quellen auch kritisch. Das Material über das Leben Jesu hat er für seine spezifischen Leser aufbereitet und strukturiert. Lukas hat Jesus nicht persönlich gekannt. Deshalb möchte ich noch kurz so ein paar typische, ja, man sagt in der Wissenschaft, Einleitungsfragen beantworten. Wer war der Lukas? Er war ein gebildeter Heide, ein Arzt, der mit Paulus eng befreundet war. Das steht sogar auch in einem der Paulusbriefe im Kolosser 4, Vers 14. Da heißt es, es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte. Lukas war ein Reisebegleiter von Paulus. In den frühen 60er Jahren, vielleicht auch späten 50er Jahren, jedenfalls noch vor der großen Christenverfolgung 64 vor Christus, ist das Lukas-Evangelium entstanden. Das ist jedenfalls meine Meinung. Liberale Theologen wollen immer alles nach der Zerstörung von Israel, von Jerusalem. Aber ich bin da anderer Meinung. Ich datiere das früher. Über den Entstehungsort gibt es zahlreiche Vermutungen. Griechenland, Caesarea, Alexandria oder auch Rom. Man vermutet, dass eventuell Lukas auch eine Wohnung hatte, wie Paulus, auch der ja dann in Rom wahrscheinlich umgekommen ist. Aber wo es auch vielleicht geschrieben worden ist, ist vielleicht auch nicht so wichtig. Aber was noch wichtiger ist, für wen der Lukas geschrieben hat. Und zwar für Christen, die aus dem heidnischen Kulturkreis kamen. Und so ist das Evangelium auch unserem Denken am nächsten. Wer also mit regelmäßiger Bibellese anfangen will, sollte mit dem Lukas-Evangelium beginnen und ist heute damit eigentlich so richtig, an richtiger Stelle, richtigen Ort. Lukas beabsichtigt, das sagt er ja schon in den ersten vier Versen, dass es unzweifelhafte historische Fakten gibt, die es rechtfertigen, Jesus ganz zu vertrauen. Lukas kennt diese Fakten aus erster Hand. Bei seiner Darstellung über Jesu Leben kann er auf viele Einzelheiten zurückgreifen. Das nennt man auch Sondergut in der Wissenschaft. Also das gibt es nur bei ihm im Evangelium. Da kennen wir das, den barmherzigen Samariter darüber. Ne? Gerade auch dieser verhasste Heide in den Augen der Juden, also dieser Samaritaner, wird ja wegen seiner Mitmenschlichkeit als beispielhaft dargestellt. Das ist ja auch in der heutigen Zeit auch sehr aktuell. Der Fremdenhass ist ja neu aufgeflammt. Oder wie Jesus mit den Frauen umgeht, ist sein Thema. Und zu seiner Zeit war das ja auch schon sehr besonders. Er nennt auch einige Frauen beim Namen, die Jesus nachgefolgt sind. Darauf jetzt genauer einzugehen, würde natürlich den Abend sprengen, aber das wird vielleicht ja auch an einem anderen Impuls mal Thema sein. Mein Anliegen ist es einfach, dass ihr ein Gespür dafür bekommt, was es eigentlich noch für ein besonderes Evangelium ist, auch dieses Lukas-Evangelium. Der Lukas Lukas hat zum Beispiel auch als einziger die Kindheitsgeschichte von Jesus aufgenommen. Und er nennt den Priester Zacharias und seine Frau Elisabeth. Und damit geht es nun weiter mit dem Text. Es folgen nun die Verse 5 bis 38. Die Ankündigung zweier Babys. Ihr könnt sich schon denken, um welche Babys es da geht, die da angekündigt werden. Einmal der Johannes und dann wird ja Jesus auch angekündigt. Jeweils durch den Engel Gabriel. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aaron, die hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel, und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber allein diese Verse sind doch irgendwie Gold wert, oder? Sie gehen doch zu Herzen und haben wir auch Bekannte getroffen. Ne? Die Elisabeth kommt drin vor, die auch heute dabei ist, und der Johannes. Ich glaube, vielleicht hört auch eine Maria zu. Also ohne, dass ich jetzt noch irgendwie was dazu sagen müsste, würde, wäre es schon sehr bereichernd und erfüllend. Es ist einfach das Wort Gottes, das so gut tut. Nun bin ich ja aber mit einem Impuls dran und spreche denn doch weiter. Aber das zum Trost, wenn euch das, was jetzt kommt, wenn das nicht so für euch ist, ist es ja immer ein Gewinn. Also wir haben schon ganz viel Wort Gottes gehört. Also der Abend hat sich schon gelohnt. Hört weiter meine Gedanken. Also zwei Unmöglichkeiten werden überwunden in diesem Bericht. Ein Ehepaar, das vom Alter her keine Kinder mehr bekommen kann, Elisabeth wird sogar gesagt von der Frau, dass sie unfruchtbar sei, empfängt den Johannes. Und ein verlobtes Paar, das zwar schon einander versprochen ist, wird durch den Heiligen Geist schwanger. Beide Ereignisse sind wissenschaftlich gesehen unmöglich, werden im Glauben aber als Tatsachen berichtet. Lukas schreibt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wie steht ihr dazu? Ich habe Folgendes erlebt. Bei einer Fete bin ich mit einem jungen Mann ins Gespräch gekommen. Vor gar nicht langer Zeit. Es war jetzt ein paar Wochen her. Er ist vom christlichen Glauben zum muslimischen gewechselt. Ich fand es sehr interessant, was er mir von seinem Konfirmandenunterricht erzählte. Er sagte, dass ja niemand an die Jungfrauengeburt da geglaubt hätte. Natürlich hätten Josef und Maria miteinander geschlafen, man hat das nur mit dem Engel so erzählt, damit sie kulturell geschützt seien, sonst wären sie ja wegen Unzucht gesteinigt, getötet worden. Aber für den großen Jesus musste halt so eine wundersame Story her. So war das früher. Und überhaupt, ob das wahr sei oder nicht, das sei ja auch gar nicht wichtig. Wichtig war, dass Jesus halt ein cooler Typ gewesen sei. Mich beeindruckte, wie der junge Mann, mit dem ich mich auf der Fete unterhielt, nach der Wahrheit sucht. Er sagte dann, im Koran stünde, dass Jesus durch Jungfrauengeburt auf die Welt gekommen sei. Und das halte er auch für wahr. Er hat offensichtlich im Islam mehr unumstößlichen Glauben gefunden, Glaubenssätze, die ihm einen sicheren Grund der Lehre, einen sicheren Grund für sein Leben bieten. Und ich bedauerte es insgeheim, dass der Konfirmandenunterricht offensichtlich da nicht ausgereicht hatte, ihm das zu geben, wonach er suchte. Obwohl doch eigentlich das doch die Absicht des Lukas war. Das habe ich ja mit eingangs berichtet, was für eine große Sorgfalt er da eigentlich an den Tag gelegt hat. Meine Gedanken dazu, vielleicht dürfen wir uns durchaus mehr zu unserem Glauben stellen und die Wunder und Berichte der Bibel nicht gleich in unsere menschliche Gedankenwelt übersetzen, sondern sie stehen lassen und im Glauben, im Geist versuchen zu erfassen. Wir haben ja durchaus mehr als Psychologie oder auch soziales Engagement zu bieten. Die Engel sind Boten, die aus einer Welt stammen, die nicht sichtbar ist. Und das widerspricht natürlich dem Satz, ich glaube nur an das, was ich sehe, was ich eingangs sagte. Ich habe dazu gegoogelt. Google meint, dass 43% der Gesellschaft glaubt, dass sie einen persönlichen Schutzengel haben. Und das ist doch schon weit mehr ein höherer Prozentsatz, als dass es gläubige, wiedergeborene Christen gibt. Also gäbe es doch durchaus einen Ansatzpunkt, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel über Engel. Was habe ich mit Engeln erlebt? Vielleicht hat der ein oder andere da auch schon ja einen gesehen oder vielleicht kennt er jemanden, der etwas mit einem Engel erlebt hat oder er weiß, dass es ganz voller Zuversicht, dass es Engel gibt. Ich persönlich habe durch ein Erlebnis, wo mich ein Heer von Engeln von der einen Straßenseite zur anderen getragen hat, sehr, sehr geprägt. Es hat in mir eine Lebenswende ausgelöst. Ich wäre möglicherweise nicht mehr da, wenn es nicht das Eingreifen der Engel gegeben hätte. Und damit wäre wahrscheinlich auch, zumindest ein Kind auch nicht da, ja. Genau, ich habe so immer wieder erlebt, wenn ich dieses Zeugnis von mir, was diese Lebenswende eingeleitet hatte, habe ich schon ein paar Mal erzählt, deshalb wiederhole ich es nicht noch einmal, aber ich habe mich da so gefragt, schöpfen wir eigentlich das Potenzial aus, das wir mit unserem christlichen Glauben haben, eben auch mit Wundern oder eben auch was der Marvin, so hieß der junge Erwachsene, mit dem ich mich unterhalten habe, nicht doch vielleicht überzeugt hätte und ihn nicht zum muslimischen Glauben hätte abwandern können. Ich habe mich jedenfalls das gefragt, haben wir da nicht viel mehr zu bieten, als wir meinen. Ja, weiter geht es dann mit zwei Berichten und zwei Lobgesängen. Ich werde jetzt auch nicht mehr alles vorlesen, das werde ich jetzt nur noch kurz zusammenfassen. Die junge Maria besucht ihre Cousine Elisabeth. Wir erinnern uns vielleicht, das ist so eine richtige dynamische Begegnung, das eine Baby hüpft so richtig da im Leib der Mutter. Darauf folgt das berühmte Magnificat, der Lobgesang der Maria. Anschließend wird die Geburt des Johannes berichtet und wieder ein Lobgesang wird angeschlossen, das Benediktus, der Lobgesang des Zacharias. Gott wird in diesen Lobgesängen groß gemacht. Erfüllt vom Heiligen Geist prophezeien sie, was geschehen ist, was geschehen wird. Sie loben Gottes große Taten, angefangen in der Gegenwart, da wo sie jeweils leben, bis in die Ewigkeit, ja, werden Gottes Taten wirken. Und es gilt für sie und das Volk Israel, das verkünden sie und auch den Nachkommen Abrahams, also auch uns, die wir ja unter dem Segen Abrahams stehen. Dieser Lobgesang, diese beiden Lobgesänge, sie verkünden den Retter, der endlich Gerechtigkeit herbeiführen wird. Er wird den Frieden bringen, den die Menschheit seit ihrem Beginn ersehnen. Dieser Retter wird die Finsternis hell machen, den Tod besiegen. Und immer wieder doch gesagt in diesem Kapitel, auch von dem Engel, ja, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Es ist insgesamt allein dieses erste Kapitel eine so tolle Botschaft. Wir haben der Welt so viel zu sagen. Und es wird uns auf so tolle Weise eigentlich vermittelt, auf so vielfältige, wertvolle. Ne? Sehen wir das nüchterne Vorwort, das die Arbeitsmethode erklärt und das wirklich so zuversichtlich stimmen will und so einen festen Grund gibt, dann erfahren wir wirklich so ganz klare Informationen über den Opferdienst des Priesters, ja, wie das sich so zugetragen hat. Es sind einfache Berichte, aber auch spannende Begegnungen, ja. Die Begegnung zwischen Elisabeth und Maria ist voller Dynamik und dann diese beiden Lobgesänge, zwei Songs, die ja weltberühmt worden sind und vielfach vertont worden sind, ja. Wie wirken sie auf uns? Ich habe so gedacht, wir haben so ein Potenzial, allein schon mit diesem ersten Ja, mit diesem ersten Kapitel. Sie enthalten einen so großen Reichtum. Wir erfahren Dinge, die halt nicht in der Zeitung stehen oder bei der Tagesschau gezeigt werden. Mit dem ersten Kapitel beginnt die unglaubliche Rettung der Welt durch Gottes Sohn und dich. Bei einem jungen Mädchen wird das Leben auf den Kopf gestellt und ein Himmelsbote namens Gabriel wird zum wichtigsten Nachrichtensprecher. Senioren bekommen einen sehr eigenwilligen Sohn. Ja, und ich ringe immer wieder darum im Gebet, dass doch Gott Türen öffnen möge, dass doch diese gute, frohmachende Botschaft auch die Menschen erreicht. Wir dürfen ja den Heiligen Geist immer wieder auch darum bitten, dass er uns erfüllt und uns dann reden lässt. Der Roman, mein lieber Mann, der hat wirklich da auch Talent und Gabe. Also mir liegt das nicht so, muss ich sagen, aber der hatte jetzt eine tolle Idee. Ihm liegt also Evangelisation sehr. Und er hatte jetzt so die Idee, dass wir uns doch sonntags immer abends mal zusammensetzen wollen und mal so nachdenken oder zusammentragen, auch wo haben wir mit Leuten über den Glauben gesprochen. Wo gab es vielleicht eine Gelegenheit, ein Glaubensgespräch zu führen. Und allein so dieser Termin, sich zu treffen, sich darüber auszutauschen, hat ihn echt motiviert und angespornt. Er hat dann zwischendurch immer wieder gesagt, du Waltraud, ich habe ein Glaubensgespräch geführt und dann schon wieder, ne, und so. Und dann waren es schon 3, 4 Glaubensgespräche und ich hatte immer noch keins, ne. Boah, und ich muss dann ganz ehrlich sagen, ich war dann erst neidisch, dachte, Mensch, ja, was soll ich denn da am Sonntag überhaupt erzählen, ne. Aber dann dachte ich, nee, wenn das doch allein für ihn ein Ansporn ist oder Motivation ist, mehr Glaubensgespräche zu führen als vorher, mit der Aussicht, dass er mir dann am Sonntag davon erzählen kann, dann will ich doch gerne mithelfen und dabei sein. Und stelle mich, sage ich mal, einen Schritt zurück und bin dankbar dafür und dass wir uns darüber austauschen können und dass vielleicht auch indirekt durch meine Hilfe auch dazu beigetragen wird, dass Leute vielleicht mehr von diesem tollen Retter erfahren. Also mein Mann ist ja mutig. Der hätte jetzt auch bei dieser Fete, dieser besagten Fete, wo ich mich mit dem jungen Mann unterhalten habe, sich mit einer jungen Dame da unterhalten, die in der Gruppe gesagt hatte, Mensch, ich bin so abhängig vom Rauchen und ich weiß nicht, wie ich davon abkommen kann. Da hätte mein Mann gesagt, ja, frag doch mal Jesus, ne? Bei Jesus ist kein Ding unmöglich. Das hätte ich mich nie getraut. Ja, und so sind die Gaben ja Gott sei Dank unterschiedlich. Also mein Mann, der hat da überhaupt keine Angst vor, der hat echt die Gabe der Evangelisation. Ich bin dagegen so ein anderer Typ. Ich warte immer eher, also ich bete lieber und wenn dann irgendwie so ein Zeichen kommt oder ja, ich merke, gehe dann immer eher so davon aus, dass Gott so zu mir spricht, durch vielleicht auch durch ein Zeichen, ja. Und da möchte ich nochmal an Jesaja 7, Vers 14 anknüpfen, worin ja steht, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Ja, für uns persönlich, für mich persönlich ist dieses Wort nochmal richtig wahr geworden. Und es ist für mich wie ein Zeichen vom Herrn. Vielleicht können sich manche noch daran erinnern, dass vor 3 Jahren unsere Tochter in der Schweiz, die Walli, ja einen schweren Motorradunfall hatte. 9 Minuten war sie schon ohne Sauerstoff. Da haben wir viel drum gerungen, viel gebetet. Und ja, sorry, jetzt kommen wieder die Tränen. Aber sie hat nun vor 3 Monaten ein Baby bekommen und der heißt Immanuel. Und das war für mich so ein, ja, so ein Zeichen von Gott, dass er mit uns ist. Also unsere Valerie, die hat schon so viel mitgemacht. Die hat mit 2 einmal gebrannt, mit 4 hat sie gebrannt und ja, und dann vor 3 Jahren dieser schlimme Unfall. Und dann dieser Zuspruch, Gott ist mit uns, mit ihr. Durch diesen, und sie wusste übrigens bei der Namensgebung nicht um diese, ja, um die Übersetzung des Namens, aber für uns war das ein klares Zeichen. Ja, und von diesem Baby, von dem Emmanuel, habe ich dann auch diesem Pärchen heute Morgen erzählt. Das ist so meine Art. Ich habe davon erzählt, dass es ja auch bei all diesem, ja, Schlimmen, was uns jetzt so widerfährt, doch auch ein Zeichen gibt für das Leben. Das, ich habe erzählt, dass unsere Tochter halt, sie, jedenfalls die Frau wusste auch, dass sie, weil sie viel mitgemacht hat, dass das für uns ein Zeichen für das Leben ist und dass es uns total viel Freude schenkt und auch natürlich der kleinen jungen Ehepaar, was auch gar nicht mit dieser Freude gerechnet hat. Also der Emmanuel war jetzt auch nicht groß geplant. Ich weiß es nicht, wie es angekommen ist. Also die Frau, die hat jedenfalls gestrahlt und konnte das so nachempfinden, hat zugestimmt. Aber ich glaube, den Mann habe ich nicht erreicht. Da kam keine Reaktion. Ich denke, das ist für ihn kein Zeichen. Aber vielleicht ist das auch ja ein guter Anlass, doch darüber auch ins Gespräch zu kommen. Vielleicht sind Männer und Frauen ja auch ganz unterschiedlich. Wir sind alle unterschiedlich begabt. Ich lade uns jedenfalls ein, ja, mit über zusammen nochmal jetzt in der Gemeinschaft über das erste Kapitel des Lukas-Evangeliums ins Gespräch zu kommen. Das waren so meine Gedanken. Ich habe versucht zu vermitteln, dass das Lukas-Evangelium, dass der Lukas schon wirklich sorgfältig gearbeitet hat. Das kann ja auch so manchen, ja, Mann oder wissenschaftlich orientierten Menschen doch so einen Hinweis geben. Sein Evangelium eignet sich selbst für einen selbst auch. Ja, wir haben es gelesen. Ich habe extra so ein langes Stück auch von Bibeltext vorgelesen, um sich zu stärken und um Glauben fester zu werden. Und so wird man ja, tritt man ja dann vielleicht auch anders in der Welt auf und überzeugt ja dann vielleicht auch, vielleicht wird man ja auch mal gefragt, Mensch, warum bist du so ruhig und gelassen, Helga? Keine Ahnung, zum Beispiel. Dann habe ich ein paar Informationen geliefert, wie das Bibelwissen angeht, Einleitungsfragen beantwortet. Wir haben uns insgesamt den Inhalt des ersten Kapitels angeschaut und ich habe darüber auch meine Gedanken geäußert, was mich ja ganz aktuell beschäftigt. Wie kann ich die Hauptaussage, dass Jesus Christus, der Retter dieser Welt ist, angemessen heute ja an die Frau und an den Mann bringen? Sind es Glaubensgespräche, wie Roman sie super führen kann? Der traut sich was. Oder sind es Zeugnisse, was ich persönlich erlebt habe? Ja, ich bin gespannt auf unseren Austausch.